was es hier geht. Hm. Ich bin eingeladen.
Wie kamt ihr denn auf den Titel?
Reto hat mir erzählt, er möchte eine Gesamtschau machen. Und zwar hat ihn interessiert oder beeindruckt, dass es so einen riesigen Werkblock gibt, über Jahre hinweg, sehr konzentriert ums Thema Landschaft. Und dabei dann noch etwas entsteht im Kunstraum, das ein enormes Arbeitspotenzial darstellt. Diese Ausstellung, ich glaube, sind über 200, die ich gemacht habe. Und das war der Auslöser. Und der zweite Auslöser war so, er hat in Paris die Wohnung geräumt und hat dann festgestellt, dass da so technische Hilfsmittel herumstehen, so wie Minitel, erste Computer und so, und dass die sofort Einzug gehalten haben in meinen kreativen Prozess. Und das sagte dann, ich hätte mit den Medien immer Hand in Hand gearbeitet. Also gerade von Anfang an. Und das hat ihn sehr beeindruckt. Er hat ja 2 Tage da das mal gesichtet, was sein Paris ist. Und das ist ja so, das war der Reto mit seinen Gedanken, aber die Initiative kommt von der Kunstgesellschaft, von der Rita und Kaspar, Präsidentin, Studer und allen zusammen. Die haben gesagt, so, jetzt ist der Moment, jetzt machen wir ihm noch etwas, weil die Aussichten sind schnell oder ewig bei mir, die Krankheit. Und lieber etwas machen, wenn man noch hat. Ja, und ich bin eigentlich gar nicht so dafür, dass derjenige, der den Raum leitet, sich selber ausstellt.
Du bist selbst Künstler und Kurator und das ist so stark verwoben. Deshalb, denke ich, funktioniert das auch hier.
Ja, ich konnte nur kuratieren, wenn ich gemalt habe. Also gut, wenn beides gut ging, dann war es perfekt. Weil das hat sich ergänzt, weil da konnte ich im Hintergrund den Ausstellungen nachdenken. Auch, das sind ja nicht bloß Ausstellungen, das sind ja ganze Gedankenkonzepte, die sich über Jahre hinwegziehen. Und irgendwie sieht man Zusammenhänge und die sind so still vorhanden überall. So, bei mir gibt's nur das, was sich einpasst in diese Gedankenwelt, die ich eigentlich einem Publikum offeriere, einen Parcours zu machen in zeitgenössischer Kunst, bekannter oder nicht bekannter Künstler. Und das ist eigentlich im Zusammenhang mit Malen auch so. Malen ist ja auch etwas, das nicht zu sehr Intellekt sein soll, sondern sollte eher so etwas sein, das aus sich selber entsteht.
Wie kamst du denn auf das Malen an sich?
Ich wollte Maler werden, ganz naiv. Bin nach Paris gekommen und dann habe ich mich der thematischen Malerei verschrieben. Da werden ja auch da noch Bilder kommen, erstaunliche Bilder. Und habe dann aber gesehen, das ist ein Genre, so Themenmalerei, die ausläuft, die einfach nicht mehr in die Zeit passt. Und dann hat man angefangen, etwas nachzudenken, was ist denn Malerei, wie entsteht sie und woher kommt sie bei den einzelnen Künstlern, was haben die für Hintergründe. Und bei mir hat dann sehr viel dann die Polaroid geholfen. Die habe ich dann eigentlich so wie als Begleitinstrument gehabt. Und dann habe ich auch festgestellt, wenn ich mit der Kamera einen Bildausschnitt wähle, ist eine Maschine zwischen mir und dem Abzubildenden. Und das gibt Objektivität. Dann kommt das von der Maschine. Aber die Maschine hat am Schluss, wenn man die kannte, hat die dich wie gespürt. Also, die ist dann auch Bestandteil von diesem verlängerten Arm geworden.
Warst du auf der Suche nach einer Art Medium, das du mit der Malerei verbinden kannst?
Nein, das ist immer so, weil die Hand macht mehr als der Kopf. Und das musst du einfach schauen, was passiert, wenn du arbeitest. in meinen ganzen Prozessen ist es das. Du bist da etwas am Suchen und dann kommt etwas ganz leise zum Vorschein. Und wenn du das spürst, dann ist das wie ein Guide, der dich irgendwo weiterbringt. Und die Polaroid hat eben das gehabt, dass sie sehr malerisch war. Ich stehe auf dem Felsen oben in der Ardèche, mache ein Bild, die Sonne scheint rein, es entsteht ein Gemälde und es kommt gerade raus. Und ich stand mit dem Block da und habe gedacht, du musst gar keine Zeichnungen mehr machen. Das gibt ja die Farben wieder. Und zwar von der malerischen Seite, weil die hat nur, die alten Polaroids haben nur auf die Farbe reagiert und keine Tiefen gemacht. Wenn hinten rot war, war halt so rot, weil es rot ist, zuvorderst. Und so, dann sind so Verschiebungen entstanden, die sehr viele Maler angesprochen haben, damals.
Einmal standen die Polaroids für sich und dann hast du sie auch in den Prozess weiter eingebunden, ja, und weiter verarbeitet, ne?
Ja, als Ausgangspunkt eine Abstraktion gemacht oder geschaut, was ist jetzt da drin, gerade in der Verfremdung. Und so, das hat mich sehr weit gebracht. Also vor allem zum Thema reiner Malerei. Da musst du es in Farbe umsetzen und nicht vorzeichnen, sondern einfach Farbe machen. Dann ist auch das Format gekommen von der Polaroid, das Quadrat. Und dann habe ich angefangen, auf dem Boden zu arbeiten. Weil ich habe dann festgestellt, wenn ich an der Staffelei oder auf dem Tisch arbeite, dann hast du immer vorne. Wir sind so verseucht von der Perspektivenlehre, dass wir eigentlich den Vordergrund immer stärker machen, also Raum geben, statt dass wir einfach das runtermalen. Und die Polaroid ist ja keine Ausdehnung, sie ist immer gleich. Und am Boden hast du das, du kannst auf jeder Seite stehen. Hast du kein Oben und Unten. Da sind mir meine Bilder viel besser geworden. Flacher, also eben. Das hat sehr viel gebracht. Und alle diese Zeichnungen, die gehen darauf zurück, auf die Erfahrung mit der Polaroid. Hab dann auch die Polaroid den Prozess eingebunden, Zeichnungen abfotografiert und die waren dann verfremdet und dann wieder vergrößert und nochmals gemacht. Also es war dann so schon eine Malerei, die sich selber gefunden hat. Vielleicht ist es auch eher persönlich als weltweit wichtig.
Als wir zusammen in deinem alten Atelier waren, wo du auch die Bar hattest und über der Bar hingen ganz viele von deinen Bildern und da war entweder Landschaft drauf oder Selbstporträts.
Ich habe eine Serie Selbstporträts, aber die lösen sich eigentlich auf. Es war nur eine Spur vom Gesicht noch oder die Augen, die Brille. Und die sind höchst interessant. Die halte ich unter Verschluss, damit sie nichts von dieser Feinheit verlieren. Und wenn du das Polaroid hast und ein Selbstporträt machst, das sind die Selfies die ersten. Und dann streckt dir der Fotoapparat noch die Zunge raus.
Warum sich selbst fotografieren?
Ich habe mal gedacht, ich bin auch dauernd vor der Landschaft und fotografiere die Landschaft, ja, wenn sie sprechen könnte, die Umkehrung. Ich habe es dann mehr darauf bezogen, dass derjenige, der fotografiert, von der Landschaft gesehen wird.
Die Landschaft ist deinem Gegenüber.
Das finde ich eigentlich ganz wichtig. Darum muss ich auch nicht andere Menschen fotografieren, sondern ist diese Beziehung, die man hat, zum Sujet.
Wie nimmst du wahr?
Es muss irgendwie etwas sein, dass mich den Eingang, das ist ja wie ein Bild für dir. Man braucht immer einen Eingang in ein Bild. Und das gibt auch, wenn du durch die Landschaft fährst, für eine Farbe oder ein Schatten oder eine Baumgruppe, die dir das Panorama öffnet. Das ist es. Und das ist variabel. Kann auch eine Wolke sein.
Aber es ist immer was zu dir in einer gewissen Distanz steht.
Das hat ja die Franzosen überrascht, weil sie gesagt hat, was ich für eine Perspektive hätte. Immer von einem Hügel, oben runter und so weit weg. Ist ja auch so, die Distanz zeigt sich auch, dass ich jahrelang nie direkt vor der Landschaft gemalt habe, sondern gewartet habe, Monat, zwei, und dann hat sich das dekantiert. Das heißt, man wartet auf die Essenz.
Wie kamst du dann zur Hinterglasmalerei?
Das ist auch über die Polaroid entstanden. Das ist eine Geschichte. Ich war am Rheinfall und wollte das Wasser malen. Und das war so dunkelgrün und tief. Und mit der Polaroid ist das gegangen. Aber mit Malerei, klassischen, ist es immer stumpf geworden. Keine Tiefe gehabt. Aber es ist Polaroid auseinandergerissen. Dann war die Farbe hinten drauf. Und das ist ja so ein Gläschen. Dann habe ich das probiert. Das ist auch eine schöne Geschichte. Dem Material, das ist Material weiterbringen.
Dann hast du erst mit kleinen Formaten auch angefangen?
Ja, ja. Sehr viel kleine. Und dann irgendwie mal hatte ich eine Einladung für meine Ausstellung in Brest. Das war so ein großer Raum. Und vorne tobte das Meer. Da habe ich gedacht, man sollte sich einfach umdrehen, ein Stück nehmen und da einstellen. Und dann habe ich gedacht, muss große Gläser nehmen. Da kommt das Problem wegen Glas, Transport, Zerbrechlichkeit, muss das alles gelöst werden. Und dann habe ich Serie kleine Postkarten gemalt. Und dann habe ich gedacht, jetzt mache ich das groß. Da ist gegangen. Nur beim großen Wesen kommt die Schwierigkeit hin, dass man mehr Vorstellungen malen muss. Die Scheibe macht schon auch, die vergrößert. Und wenn du eine falsche Farbe hast, die Farbe korrigiert sich oft selbst.
Im Prozess dann?
Ja, und du spürst gar nicht, wie du drauf eingehst und dann meinst du, es hätte so sein müssen.
Ich finde, deine Farben sind auch was, die durchgängig sind. Die ziehen sich, sind diese Blautöne, diese Grüntöne, Weißtöne.
Ja, ist ja doch so gekommen, weil Acryl hat gar nicht so viele Farbtöne. Ich mal da, sondern es sind synthetisch aufgebaute Farbtöne. Wenn man die zu viel mischt, dann gibt es optisches Grau. Und da muss man sich auf so Art wie Primärfarbe, so Skala einigen. Und dann habe ich im Kopf, was es gibt, wenn ich da Ocker dazu male oder so und reingebe, dann weiß ich das schon vorher. Und das muss halt bei der Hinterglasmalerei, weil die Kontrolle hast du nicht. Dann wie es aussieht, weil es trocknet und es kommt eine andere Farbe darin. Und du musst eigentlich wie eine wissenschaftliche Malerei musst das wissen.
Hast du dann das Bild zuvor im Kopf?
Es entwickelt sich. Von oben links an und unten rechts ist fertig. Es hat Eigendynamiken und das Malen ist das Schönste. Nachher hast du nur noch Sorge.
Was ist mit der Bewegung in deinen Arbeiten?
Also ich mache ja nicht dynamische Malerei, weißt, wo man wie expressionistisch etwas hinwirft. Das liegt mir nicht, sondern es ist auch, wie ich analytisch denke. Und das ist ein langsamer Prozess. Und bei großen Bildern ist das ein Vorteil. Meine Malereien, die fangen den Betrachter nicht mit dem ersten Mal ein. Vielleicht beim dritten, vierten Mal oder eine Woche später kommst du plötzlich da rein. Und wenn man jetzt durchläuft, dann kann es ganz oberflächlich bleiben und plötzlich beginnen die zu arbeiten. Und dann beginnt sich eigentlich das Bild zu entwickeln in deiner Vorstellung.
Wie bei der Polaroid.
Das ist sehr interessant, weil ich sage auch, wenn das Bild fertig ist, dann macht's, was will. Und dann gehört sie mir. Wenn das Bild fertig ist, lasse ich es irgendwo stehen. Und dann merke ich dann so, nach 3-4 Tagen, ob es ruft. Und es gibt Bilder, die sind mausetot und einige kommen, dann kommen immer mehr. Dort mache ich die Selektion.
Wie kamst du auf diese monochromen Farbflächen?
Ich ist auf der Suche nach einer Farbe, die ich ja nicht malen kann in meiner Technik, habe ich das gemacht. Und aus der Gegenüberstellung habe ich dann eher so einen Wahrnehmungseffekt gesehen, dass wenn Rot daneben ist, empfindest du das Bild anders. Und das ist das Spiel. Und zufällig ist es bei einem Wettbewerb gekommen. Das war eine Liftschacht und die wollten etwas Farbiges. Dann habe ich so diese Farbskala vom Fotografen gesehen. Da mache ich eine Farbleiter. Und zwischendrin habe ich Bilder gehabt von der Umgebung. Pro Stock, da wusste man, wo man ist. Und das hat zack gut ausgeschaut. Dann habe ich das dann übernommen aus dieser Arbeit. Weil ich gesehen habe, wie sich die Empfindung verändert, wenn farbbestimmend ist. Und ich betrachte das Monochrome und die Wolke oder was daneben ist, gleichwertig.